Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Ich bin Valeria und das ist der Podcast, der zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen beitragen soll, in dem Menschen ihre persönlichen Geschichten erzählen. Heute spreche ich mit Jacqueline. Jacqueline hat im Laufe ihres Lebens bereits unterschiedliche Diagnosen erhalten. Präsent ist bei ihr aktuell die bipolare affektive Störung. Charakteristisch für diese sind wechselnde depressive und manische Episoden. Jedoch kann die Erkrankung äußerst unterschiedliche Ausprägungen haben. Jacqueline erzählt, wie sich die depressiven Episoden für sie anfühlen und was ihr besonders hilft, welche Vorurteile es gegenüber Menschen mit bipolarer Störung gibt, worüber sie in ihrem Buch schreibt und wie sie Instagram für sich positiv nutzt. Hallo Jacqueline, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Wie geht's dir?
Ja, wie geht's mir? Heute geht's mir nicht ganz so super. Ich bin noch ein bisschen erledigt. Ich habe am Wochenende meinen Geburtstag gefeiert und bin ganz schön gerädert und müde von den ganzen Aufräumarbeiten und fühle mich auch ein bisschen leer. Nach den ganzen sozialen Interaktionen ist das manchmal dann so, dass einfach die emotionale Kapazität ein bisschen fällt. Aber sonst geht es mir ganz okay.
Dann auf jeden Fall mal alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön.
Ich hoffe, es war trotzdem auch ein schönes Wochenende.
Es war sehr schön, ja.
Sehr gut. Dann fangen wir an mit, könntest du vielleicht ein bisschen zu Beginn erklären, wie deine Vorgeschichte so ist? Also wann waren deine ersten Berührungspunkte mit einer psychischen Erkrankung?
Ich habe recht früh begonnen, in Therapie zu gehen, schon als Kind. Habe dann mit 14 Jahren wieder angefangen, intensiver eine Therapie wahrzunehmen, weil es mir einfach nicht gut gegangen ist. Da wurde ich dann auch das erste Mal medikamentös auf Antidepressiva eingestellt. Und dann mit 17 wurde ich stationär in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, wo das erste Mal so eine richtige Diagnostik gemacht wurde. Und war dann noch so ungefähr bis 21 recht intensiv in einer Therapie. Und dann ging es mir eigentlich sehr gut. Und mit 23 gab es dann ein, zwei traumatische Einschnitte, wo ich dann wieder begonnen habe, in Therapie zu gehen, bis vor einem Jahr eigentlich. Mhm. Und vergangenes Jahr ging es mir dann auch ganz schlecht. Da habe ich dann nochmal eine psychologische Diagnostik in Anspruch genommen und habe mich austesten lassen. Und da kam dann die Diagnose bipolare Störung.
Mhm. Hast du davor auch schon Diagnosen erhalten?
Ich habe ganz unterschiedliche Diagnosen erhalten. Also begonnen hat das mit einer mittelgradigen Depression. Mir wurde einmal eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Das läuft auch oft unter dem Namen Borderline. Das wurde aber dann später ausgeschlossen. Und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, verbunden mit Panikattacken, Schlafstörungen zeitweise. Genau, und im Vordergrund steht aber jetzt sozusagen die bipolare Störung.
Ich habe im Podcast schon mit zwei Personen mit bipolarer Störung gesprochen. Da war zum einen die Macarena, die hat von längeren depressiven Episoden und dann kürzeren manischen Episoden erzählt und hat gesagt, bei ihr gibt es auch unter Anführungszeichen sowas wie einen Normalzustand. Und die Conny, die nur beide Extreme kennt und sehr intensive manische Episoden erlebt. Wie äußert sich die bipolare Störung bei dir?
Tatsächlich bin ich auch eher im depressiven Spektrum angesiedelt. Das heißt, ich habe in meinem Leben erst einmal eine hypomane Phase erlebt, sprich keine manische Phase, sondern die Vorstufe davon. Das hat sich geäußert in wenig Schlaf, angetrieben sein, sehr übermütig sein. Ich habe mich da sozusagen vergangenen Frühling bis Sommer, das ging so über 2 Monate, überschlagen, für mich selbst übergangen, sehr viel gearbeitet und das ist eigentlich so die einzige Komponente, die meine psychische Verfassung zu einer bipolaren Störung macht. Ich habe davor das auch noch nicht erlebt und depressive Episoden kenne ich aber immer wieder, ja.
Mhm. Also die depressiven Episoden hast du jetzt auch immer wieder?
Die habe ich jetzt, seit ich gut medikamentös eingestellt bin, in abgeschwächter Form. Also es kommt immer mal wieder, hält jetzt nicht so lange an, wie als ich ohne Behandlung war. Aber es kommt schon, ich würde sagen, so in 2 Monaten ein-, zweimal vor, dass ich für ein paar Tage wirklich unter Wasser bin.
Hast du Angst, dass so eine hypomane Episode wieder kommt? Oder ist das für dich eh nichts, wo du sagst, das habe ich jetzt als extrem negativ erlebt?
Ich habe prinzipiell Angst vor diesen extremen Ausprägungen. Als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich das sofort assoziiert mit diesem Buch von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Die Welt im Rücken. Mhm. Das gibt es auch ein Theaterspiel, wo Thomas Melle eben die bipolare Erkrankung ganz extrem zeichnet. Und da habe ich gleich Angst davor gehabt, dass sich das so auswirken könnte. Tatsächlich aber habe ich dann gelernt, dass es viele Abstufungen gibt. Aber ich habe durchaus auch immer wieder so Angst davor, dass sich eine Wesensveränderung einstellt.
Also bevor du die Diagnose bekommen hast, hast du dich eigentlich gar nicht so wirklich mit dem befasst? Also bipolare Störung war dir auch
noch kein Begriff? Hatte ich gar nicht am Radar eigentlich. Für mich war irgendwie klar, ich habe emotional instabile Anteile. Die habe ich nach wie vor. Mir war klar, dass ich einen Hang zu depressiven Verstimmungen habe, bis hin zu schweren Depressionen. Das hat sich immer wieder gezeigt. Die posttraumatische Belastungsstörung ist was, womit ich mittlerweile sehr gut umgehen kann. Aber dieses manische bzw. hypomanische kannte ich eigentlich gar nicht.
Und die depressiven Episoden, wie fühlen sich die für dich an?
Für mich ist immer so der ausschlaggebende Punkt, dass ich an einem bestimmten Punkt ankomme, wo ich nicht mehr weinen kann. Das klingt total absurd, aber dann kann ich meine Emotionen irgendwie nicht mehr kanalisieren. Das wird dann alles sehr ruhig, bis hin zu einem Nullton. Das heißt, ich fühle eigentlich nichts mehr und alles fühlt sich sehr weit weg an. Also das ist wirklich wie so eine Starre im Kopf, wo ich eigentlich nicht mehr in der Lage bin, meine Gedanken zu ordnen, wo ich nicht mehr in der Lage bin, mich zu verbalisieren, wo ich nicht in der Lage bin, Initiativen zu ergreifen. Also es ist wirklich so ein Pauseknopf im Kopf.
Und du kennst das aber schon länger jetzt, oder?
Ich kenne das schon länger. Ganz extrem war das eben letzten Sommer. Also so habe ich es davor noch nicht erlebt. Das war von einem Tag auf den anderen, als wären irgendwie der Vorhang gefallen. Und das hat dann auch wirklich Wochen gedauert, bis das wieder besser wurde.
Weißt du inzwischen, wie du damit dann am besten umgehst?
Ich habe glücklicherweise ein ganz großartiges Umfeld, das auf meine psychische Erkrankung reagiert. Für mich ist immer wieder das Schreiben ein Ventil gewesen, mit dem ich mich auch in diesen Zeiten mitteilen konnte. Auf meiner Instagram-Plattform kann ich dann irgendwie Sachen rausschmeißen, ohne direkt mit jemandem in Kontakt zu treten. Das tut mir irgendwie auch gut. Und mittlerweile bin ich in einer schönen Partnerschaft und mein Partner ist da irgendwie auch sehr bemüht und das macht es ein bisschen einfacher.
Was tut dir da persönlich gut, dass er mit dir redet oder dass er dich eher in Ruhe lässt? Oder was ist für dich angenehm?
Für mich ist es wirklich hilfreich, wenn in diesen Situationen jemand die Initiative ergreift. Also wenn jemand Verantwortung übernimmt bzw. mir Verantwortung abnimmt. Das beginnt bei kleinen Dingen wie was zu essen vorbeizubringen oder mich ins Bett zu bringen, so wie wenn man sich um ein kleines Kind kümmert eigentlich. Ich habe das Gefühl, da bin ich so bedürftig. Was ich auch ganz gut schaffe, ist, wenn jemand sagt, komm, wir packen uns zusammen und wir fahren jetzt in den Wald. Das tut mir irrsinnig gut, aber ich würde es einfach von selbst nicht schaffen, das in die Wege zu leiten und zu planen.
Glaubst du, dass dadurch die Phasen dann auch kürzer werden?
Ich habe schon den Eindruck, dass sie dadurch kürzer sind, ja.
Gibt es auch was, was du sagen würdest, dadurch würde sich die Phase wahrscheinlich verlängern?
Wenn ich so ganz allein wäre. Also ich tue mir sehr schwer, mit mir allein zu sein über längere Strecken. Und wenn es mir dann nicht gut geht, dann ist das wirklich die größte Bestrafung, wenn ich irgendwie ein Wochenende nur ohne Kontakt mit anderen bin. Da grabe ich mich immer tiefer und tiefer.
Aber schaffst du es dann, den Kontakt auch zu suchen oder müssen die Menschen auf dich zugehen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo ich mich sozusagen befinde. Zu gewissen Zeiten geht das gut, dass ich noch eine Hand ausstrecke. Manchmal geht es dann nicht mehr und dann ist es wichtig, dass irgendwie von außen was kommt.
Die posttraumatische Belastungsstörung, wie äußert sich die bei dir noch?
Mittlerweile nicht mehr so ausgeprägt. Ich habe über Jahre Panikattacken bekommen. Das ist darauf zurückzuführen, dass 2016 mein Partner neben mir verstorben ist. Also sind aufgewacht und er war nicht mehr am Leben. Er hat eine Lungenembolie im Schlaf erlitten und ich habe ihn dann gefunden und wiederbelebt und bin ins Krankenhaus mitgefahren. Und das waren die letzten 4 Jahre ganz schwierige Herausforderungen mit Blaulicht, mit Krankenwagen sehen, mit in ein Krankenhaus gehen. Ich habe dann versucht, mich so peu à peu mit den Dingen zu konfrontieren und bin nach 2 Jahren das erste Mal wieder ins AKH gegangen und habe mich auf die Notambulanz gesetzt, um das einfach auszuhalten. Mittlerweile spüre ich die posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich teilweise so irrationale Verlustängste habe, also Menschen, die mir wichtig sind oder mein Hund, das war erst heute Morgen so, da habe ich ihn nicht gleich gefunden in der Früh und so für einen kurzen Moment ist mein Herzschlag hochgeschreckt und ich habe mir gedacht, hoffentlich ist ihm nichts passiert, so. Also was ein bisschen bleibt, ist diese Angst vor dem Morgen aufzuwachen und etwas Schlimmes vorzufinden.
Die Panikattacken, waren die denn auch in den ganz bestimmten Situationen, also eben wenn du Blaulicht gesehen hast, oder kamen die auch zwischendurch?
Die kamen auch zwischendurch, aber vor allem, wenn ich eine Sirene gehört habe oder wenn ich Blaulicht gesehen habe, also das war für mich, es war auch, wenn ich es in einem Film oder so gesehen habe, also das hat das ausgelöst.
Gibt es für dich auch einen Mechanismus, mit dem du mit den Verlustängsten umgehst?
Ich versuche da ein bisschen Rationalität reinzubringen und ein bisschen Gelassenheit. Also das ist vielleicht so ein Rezept, das ich mir zusammengemixt habe, wo ich mir vorstelle, dass ich es sowieso nicht beeinflussen kann, was passiert, und ich für mich das Wissen erlangt habe, dass ich Dinge auch überstehen kann und dass ich ja diesen Weg bisher gegangen bin und deswegen, auch wenn nochmal was Schlimmes passiert, es wird nicht sozusagen unüberwindbar sein.
Weil du schon mal überwunden hast.
Ja.
Wie würdest du die Rolle von deiner Erkrankung in deinem Leben beschreiben?
Das ist schwierig, weil ich dadurch, dass es sozusagen jetzt noch nicht einmal ein Jahr lang diagnostiziert ist, ich sehr lange versucht habe, das in irgendeiner Weise zu integrieren. Ich würde sagen, dass sie in den ersten Monaten sehr stark im Vordergrund war. Auch es hat lange gedauert, eine gute medikamentöse Einstellung zu finden. Es hat lange gedauert, einen guten behandelnden Arzt bzw. Ärztin zu finden. Und mittlerweile würde ich aber sagen, rückt ein bisschen in den Hintergrund. Also ich sehe das immer so, dass das Anteile von mir sind, die ich habe und die in gewissen Situationen Alarm schlagen, aber sie stehen nicht im Vordergrund und da ist noch ganz viel in meiner Persönlichkeit, die sozusagen nicht eine klassifizierte Erkrankung darstellt.
Siehst du auch positive Aspekte an der Krankheit oder sagst du, nein, es ist nur schlecht und ich versuche damit umzugehen?
Ich würde sagen, alle negativen Einschnitte, die ich erlebt habe, und da zähle ich die Krankheit dazu, hätte ich mir auch gern gespart. Also ich finde nicht, dass man aus allem eine positive Lehre ziehen muss, aber grundsätzlich macht sie mich natürlich zu einem sehr sensiblen Menschen und hilft mir auch in meiner Arbeit, Menschen besser zu verstehen. Aber ich würde sagen, so 70-30 ist sie eher eine Last als etwas Positives.
Was gibt dir besonders Mut und Hoffnung?
Mut gibt mir vor allem, was trotzdem entstehen konnte und was trotz einer Barriere, die in meinem Kopf da ist, möglich wurde, also dass ich einfach dieses Leben, das ich führe, genießen kann und meinen Platz in dieser Welt verortet habe. Und Hoffnung gibt mir einfach, dass sich viele Begegnungen dadurch, entstanden sind und ich daraus ganz viel ziehen kann. Und das gibt mir die Hoffnung, wenn man einfach sehr offen mit Dingen umgeht, dass man da auch viel Schönes erfährt.
Auf deinem Instagram-Profil sieht man gleich den Satz "No feeling is final".
Ja.
Ist das, glaube ich, aus einem Rilke-Zitat, genau, wenn das richtig ist? Und ich finde den Satz mega schön, der ist auch lange noch in meinem Kopf geblieben. Was bedeutet dieser Satz für dich?
Der bedeutet ganz viel für mich. Ich habe ihn erst vor einem halben Jahr dann auch unter die Haut tätowieren lassen. Das hat mir eine Freundin gesagt letztes Jahr, als mir es ganz, ganz schlecht ging. Und hat gesagt, du, kein Gefühl, das man empfindet, ist endlos, sondern es wird immer einen Punkt geben, an dem man das ausgebadet hat. Und sie hat mir dieses Rilke-Gedicht geschickt und ich habe mich darin so wiedergefunden und auch in den schlechten und auch in den guten Phasen denke ich mir, okay, das ist alles eine begrenzte Zeit, in der ich dieses Gefühl erleben kann und es ist manchmal was Gutes und manchmal was Schlechtes, aber unterm Strich ist es einfach nüchtern betrachtet auch eine Sicherheit zu wissen, es ist nicht alles endlos.
Also die Vergänglichkeit als Sicherheit.
Ja.
Du hast jetzt sehr viel Therapieerfahrung. Was würdest du sagen, ist wichtig bei einer Therapie?
Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass man sich verstanden fühlt von seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, alle wissen, dass eine Therapeutensuche sich sehr steinig gestaltet und wenn man dann einmal bei jemandem sitzt, dann möchte man nicht gerne sagen, so, ich probiere doch nochmal mit dem anderen aus. Was ich sagen würde, ich kenne das, dass man auch oft versucht, noch in der Therapie eine Rolle zu spielen, also dass man selbst dem Therapeuten oder der Therapeutin gegenüber ein bestimmtes Bild präsentieren möchte, von einem besonders ehrgeizigen, depressiven oder einer, also man scheut sogar einem fremden Menschen gegenüber, die ganz hässlichen Seiten zu zeigen, obwohl man eigentlich dafür bezahlt, dass man da sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Therapie, dass man einen Raum hat, der safe ist und wo man die Höhen fallen lassen kann und wo man wirklich ganz offen sprechen kann. Mhm.
Du wirst auch oft gefragt, ob sich das nicht widerspricht, dass du eine psychische Erkrankung hast und als Sozialarbeiterin arbeitest. Was antwortest du darauf?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man mit einer psychischen Erkrankung in welchem Feld auch immer mit Menschen zu tun hat, als Sozialarbeiterin im Speziellen würde ich das sehen, weil man oft mit Menschen zu tun hat, die mit multiplen Problemlagen zu einem kommen, ist wichtig, inwiefern man sich um sich selbst gekümmert hat. Also ich könnte in einer akuten Phase nicht gewährleisten, dass ich mich um meine Klienten und Klientinnen adäquat kümmere. Aber ich habe sozusagen das Wissen eignet, dass ich mich zuerst um mich selbst sorgen muss. Und ich glaube, das kann man auf viele Berufe ummünzen. Ein Arzt, der Diabetes hat und im OP einen Zuckerschock bekommt, der kann auch nicht weiter operieren. So. Und ich glaube, wenn man sich gut um sich selbst kümmert, dann ist das überhaupt kein Widerspruch, dass man dann mit Menschen zusammenarbeitet.
Mhm. Hat das vielleicht sogar Chancen? Also hast du vielleicht Vorteile gegenüber einer Person, die noch nie Erfahrung mit psychischen Erkrankungen hatte?
Ich glaube, ich kann einfach viele Menschen gut verstehen, wobei das natürlich auch mir in den Jahren jetzt meiner Berufserfahrung bewusst geworden ist, dass keine Erkrankung einer anderen gleicht. Also auch wenn man so das Gefühl hat, ah, das kenne ich von mir total gut, sind es immer nur Nuancen, die man nachempfinden kann, weil es ist für jeden Menschen in seiner individuellen Situation eine ganz andere Gefühlslage da. Aber ich glaube schon, dass es sozusagen gut ist, wenn man an manchen Orten schon mal war, die Psyche so an Abzweigungen nimmt, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die das auch haben.
Wenn du jetzt eine depressive Phase hast, sagst du dann auch bewusst, ich kann heute nicht arbeiten kommen?
Das kommt ganz darauf an, wie schwer sie ist, aber ich habe in der Vergangenheit bin schon auch zu Hause geblieben, wenn es mir ganz schlecht ging und wenn ich wusste, ich kann das nicht bewältigen. Das kommt aber sehr selten vor, weil ich persönlich ein bisschen ein sehr high-functioning Charakter bin, das heißt auch sehr pflichtbewusst und verantwortungsvoll bin und dann immer meine gesamte Kraft zusammenkratze, um sozusagen das Rad am Laufen zu halten. Aber wenn es gar nicht geht, dann bin ich zu Hause, ja.
Und das wurde auch akzeptiert bisher?
Das wurde bisher akzeptiert. Ich hatte großes Glück mit meinen ArbeitgeberInnen, da habe ich das sehr offen angesprochen.
Jetzt erscheint im Oktober dein Buch Offenheit.
Ja.
Gratuliere zuerst
einmal. Dankeschön.
Und du hast mir geschrieben, du thematisierst da deinen Drahtseilakt durch die Landschaft der psychischen Umwege. Was heißt das?
Also das Buch an sich ist sozusagen ein Abklappern der Themen, die ich bediene. Und da gehört sozusagen die psychische Erkrankung und die Geschichte dazu und der Verlauf dessen mit hinein. Und nachdem ich einfach sehr viele Umwege genommen habe unter den unterschiedlichsten Symptomen, viele Ärztetherapien, das wird in dem Buch einfach auch skizziert, wie sich das bei mir entwickelt hat, wie das entstanden ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe und letztlich auch, was ich daraus heute schöpfe und warum für mich ein offener Umgang damit so wichtig ist.
Also es ist deine Geschichte, das Buch?
Das Buch ist ein, ich würde sagen, es hängt sich anhand meiner Geschichte auf. Also es sind so essayistische Texte, die immer wieder Bezug nehmend auf den offenen Umgang mit Themen, Feldern, sich etwas daraus erschließt. Aber natürlich nehme ich sozusagen meine Biografie als Grundlage dafür.
Du nutzt ja Instagram auch sehr intensiv. Und man hört oft so den Zusammenhang von sozialen Medien, psychische Gesundheit, dass das eher negative Auswirkungen hat. Inwiefern glaubst du, dass es aber auch sogar einen positiven Einfluss haben kann?
Für mich ist Instagram ein wahnsinnig positives Tool. Einerseits, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich auf einer anderen Ebene zu veräußern und auszudrücken und darzustellen, auch zu einem gewissen Punkt. Das heißt, dass ich einfach die Möglichkeit habe, mit Worten und mit Bildern meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. und gleichzeitig auch in Interaktion und Austausch mit einer Community komme, die sehr positiv und sehr wachsam und offen mit diesen sensiblen Themen umgeht. Ich habe über Instagram einige große Teile meines Freundeskreises nach dem Verlust von meinem Partner 2016 gefunden. Da haben sich wunderschöne Freundschaften daraus ergeben. Ich finde es wirklich schön, dass man sozusagen etwas in den Raum stellt und es darauf Reaktionen und einen Diskurs gibt. Das kommt natürlich immer darauf an, in welcher Bubble man sich befindet und inwiefern man seine Accounts, auch denen man folgt, kuratiert hat. Für mich gibt es mir wahnsinnig viele Einblicke. Ich lerne total viel. Ja.
Also du fühlst auch, dass das gut aufgehoben ist, wenn du etwas schreibst, etwas sehr Persönliches und postest.
Ja, für mich schon.
Hast du da auch negative Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich ganz selten eigentlich. Mhm. Also es gab immer wieder natürlich negative Zwischenrufe, aber das meiste, das Negative ist, mit dem kann ich ganz gut umgehen, weil ich da mir denke, das hat wenig mit mir zu tun. Da bin ich einfach eine Projektionsfläche und der Großteil der Rückmeldungen, die ich erhalte, sind positiv bis hin zu sehr reflektierend und anstoßend.
Du wählst also auch sehr bewusst aus, welchen Personen du folgst, nehme ich an, oder?
Ja.
Nach welchen Kriterien?
Also mir ist es wichtig, dass Personen, denen ich folge, sehr divers sind, dass die mir andere Lebensrealitäten zeigen als meine eigene, dass es auch für mich sozusagen einen Lernfaktor gibt, gerade was marginalisierte Gruppen angeht, also Menschen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind. Ich decke sozusagen einige Themen ab, aber es gibt so viel, über das wir reden müssen und so viel, das nicht richtig läuft. Und ich finde es einfach sehr schön, dass es viele Persönlichkeiten gibt, die sich ein Thema zum Eigen machen und ich da mitlernen darf und zusehen darf. Also ich würde sagen, ich versuche sozusagen eine sehr bunte Mischung an authentischen Personen in meinem Feed zu haben.
Glaubst du auch, dass man über Instagram gut über psychische Erkrankungen reden kann und aufklären kann vor allem?
Das glaube ich absolut, ja. Also ich glaube, dass das ein gutes Tool ist, weil es sehr direkt die Leute erreicht und weil es auch vielleicht ein bisschen ein Aufruf ist zwischen all den genormten und schönen Dingen, die man vielleicht früher geteilt hat oder ich habe das jetzt nicht mehr so auf meinem Bildschirm. Ich weiß, dass es sozusagen auch eine andere Instagram-Welt gibt, wo nur Urlaubsbilder und perfekte Körper inszeniert sind. Das sehe ich gar nicht mehr, aber in meiner Welt wird darüber gesprochen und da gibt es ganz viel Einblick und das ist sehr zuträglich für Zuseherinnen.
Was glaubst du, wissen die wenigsten Menschen über bipolare Störung?
Ich glaube, dass die wenigsten Menschen wissen, dass es tatsächlich nicht nur zwei Extreme sind. Das habe ich ganz lange auch damit assoziiert, aber mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass es wahnsinnig viele Abstufungen gibt, dass die Erkrankung, so wie sie sozusagen im Diagnostikbuch festgeschrieben ist, bei jedem unterschiedlich ausfällt. Und das ist was, was ich irgendwie auch auf jeden Fall mitgeben möchte, wenn es nur eine Sache ist, dass sozusagen das Bipolare nicht bedeutet, dass jemand ausschließlich immer nur zwischen Hoch und Tief herumspringt, sondern dass es ganz viele Nuancen gibt.
Glaubst du, dass du diese depressiven Episoden immer haben wirst? Oder glaubst du daran, dass es auch vorbeigehen kann irgendwann?
Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Ich glaube, dass wenn einmal ein kleiner Riss entstanden ist, wo auch immer in uns, dass man das mit den Werkzeugen, die man sich aneignet, ganz gut flicken kann und dass man damit eine Zeit lang gut über die Runden kommt. Aber je nachdem, vielleicht gibt es mal so viel Druck oder so viel Belastung, dass der Riss wieder aufreißt und dass man dann wieder Arbeit reinstecken muss. Also ich glaube, dass einfach, wenn es eine gewisse Präposition dafür gibt, dass das schon immer wieder kommen kann.
Dass man dann aber schon bessere Tools hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also eine depressive Episode fühlt sich jetzt für mich ganz anders an wie vor 10 Jahren.
Wie fühlt sie sich jetzt an und wie vor zehn Jahren?
Vor 10 Jahren war ich viel hilfloser und war viel überwältigter und konnte gar nicht damit umgehen und konnte mich gar nicht irgendwie verorten. Und mittlerweile weiß ich einfach ganz viel darüber und weiß auch, was ich im Speziellen einfach brauche, selbst wenn ich es nicht artikulieren kann. Aber es haben sich einfach gewisse Mechanismen eingestellt, die einen Umgang damit finden.
Wo glaubst du, hat unsere Gesellschaft noch am meisten Nachholbedarf, wenn es jetzt um psychische Erkrankungen geht?
Ich glaube, dass das größte Problem ist, dass psychische Erkrankungen für viele etwas Unsichtbares sind, dass Menschen andere nicht einschätzen können, wenn sozusagen das Wort fällt, ich habe eine psychische Erkrankung, dann fragt man sich immer, okay, ist dieser Mensch jetzt irgendwie unberechenbar oder wie ordne ich das ein? Und da, glaube ich, brauchen wir ganz viel offenen Umgang damit, weil wenn wir uns mitteilen und wenn wir uns anderen Menschen erklären, dann können die das auch besser einordnen und haben nicht irgendwelche wahnwitzige Ideen, was da im Hintergrund abläuft, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Ich werde ganz oft gefragt, so was, und du bist bipolar, so wirkst du ja gar nicht. Und dann sage ich oft, dass das eben ganz, dass ich auch, wenn ich eine depressive Episode habe, nicht auf eine Party gehe. Und oder wenn ich eine hypomane Phase hatte damals, dann konnte man das auch verwechseln mit, boah, die ist aber gut drauf. Und wenn das dann halt länger anhält, dann. Also ich glaube einfach, dass Menschen viel mehr Psychoedukation brauchen, wie psychische Erkrankungen aussehen, wie sie sich auswirken können und was Menschen im Speziellen auch brauchen und welche Unterstützungen. Also es bleibt vielen auch Zugänge zu Unterstützung verwehrt, weil einfach die Barrieren so hoch sind, was psychische Erkrankungen angeht. Es ist mit Kosten verbunden, es ist mit vielen Arztwegen verbunden. Das ist einfach für Menschen, die gerade akut Hilfe benötigen, wirklich sehr schwierig.
Hättest du gern, dass die Menschen dann bei dir auch mehr nachfragen?
Also ich bin immer offen für den Dialog. Ich glaube einfach auch, oder ich sehe mich nicht als nicht ausgebildet dafür, sozusagen für eine große Menge zu sprechen. Also ich kann darüber berichten, wie sich das bei mir auswirkt und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Aber ich glaube, ich würde mir nicht anmaßen, sozusagen generalisiert über psychische Erkrankungen Auskunft zu geben, selbst wenn es Teil meiner Ausbildung war. Ich glaube einfach, da gibt es Menschen, Psychiater, Psychiaterinnen, Psychologinnen, die da einen fundierteren Einblick haben.
Also wenn dich jemand fragt, was, du bist bipolar, dann sagst du einfach, es gibt unterschiedliche Ausprägungen, bei mir ist das so.
Genau, richtig. Ich gebe dann oft eine kurze Erklärung ab, wie sich das bei mir geäußert hat, wie sich das grundsätzlich äußern kann. Ja.
Und da ist dann auch Verständnis da, hast du das Gefühl?
Ich habe schon den Eindruck, dass Verständnis da ist, ja.
Gibt es noch etwas, das wir nicht angesprochen haben, das dir noch sehr wichtig ist, dass das die Menschen wissen?
Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, oder für mich ist es zumindest so, der, das, was sich so durch jede psychische Erkrankung zieht, ist, glaube ich, so eine gewisse Art von Routine, an denen sich Menschen orientieren können. Und das ist so die Quintessenz, die, glaube ich, allgemeingültig sein kann, dass es so eine Gerade braucht, eine Stabilität. Und erst wenn man die erlangt, kann man wirklich daran arbeiten, wie sich die Erkrankung jetzt tatsächlich auswirkt und kann da ein bisschen tiefer gehen. Aber so der Grundstein ist eine gewisse Form von einem Alltag, wie auch immer der ausschauen mag.
Super, vielen, vielen Dank.
Dankeschön dir.
Mehr von Jacqueline gibt es auf ihrem Instagram-Kanal Minusgold oder auf minusgold.com.
Produziert von Malderino Kiesens.
Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.